D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da hat sie sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Ich glaube, die hat einfach gewusst, dass ich sie angucke. Sie hat wirklich sehr, sehr schön ausgesehen. So ganz in weiß, ganz zart, ganz fluffig. Wie Wattebäuschen, die man neben und hintereinander legt und dann zu einem ganz, ganz großen Teppich verwebt. Ich habe keine Drogen genommen und es geht mir auch ansonsten sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe vorhin einfach mal aus dem Fenster geguckt und ich habe wirklich eine wahnsinnig schöne, hohe Schäfchenwolke gesehen. Cirrocumulus, sagen die Meteorologen dazu. Der Wolkenatlas, der hat jetzt eine Wolke gelistet, die kannte man bisher noch gar nicht. Und wir sagen euch, wie sie aussieht und wie sie heißt. Außerdem gleich noch ein Update zum Anschlag in London und zu dem, was heute Vormittag in Antwerpen passiert ist. Heute Abend auch für euch am Start. Sebastian Rams.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Und mein Name ist Sonja Meschkat.
D-Radio Wissen.
Auch LKW oder Autos können eine Waffe sein. Das hat man gestern wieder mitbekommen beim Anschlag in London und auch in Antwerpen hat es heute Vormittag einen Vorfall mit einem Auto gegeben. Was bisher darüber bekannt ist, das kann uns der Terrorismusexperte Michael Götschenberg sagen. Michael, was weiß man denn bisher über diesen Vorfall in Antwerpen?
Ja, noch nicht so sehr viel und für mich macht das, was da passiert ist, auch relativ wenig Sinn. Es ist wohl folgendermaßen gewesen, dass ein Mann in Antwerpen durch die zentrale Einkaufsstraße, der Mayor, mit dem Auto schnell durchgefahren ist und offenbar, es sah zumindest danach aus, wohl auch die Absicht hatte, möglicherweise Passanten zu überfahren. Die Polizei konnte ihn dann stoppen nach einer kurzen Verfolgungsjagd und man hat dann im Kofferraum eine Waffe gefunden und Stichwaffen, also Messer und auch wohl einen Kanister mit vermutlich Benzin oder einer anderen Flüssigkeit, sodass jetzt die Frage im Raum steht, ob der Mann auch einen Anschlag verüben wollte. Insofern macht es keinen Sinn, als er dann offenbar nicht wirklich versucht hat, diesen Anschlag auch in die Tat umzusetzen. Also er hat am Ende niemanden überfahren. Möglicherweise hat ihn der Mut verlassen. Wir wissen es noch nicht genau.
Gibt es schon irgendeine Einschätzung von der belgischen Polizei dazu?
Nun, die ermitteln das Ganze jetzt natürlich. Man hat den Täter ermittelt. Es handelt sich um einen Franzosen mit nordafrikanischen Wurzeln, der wohl auch schon mal wegen unerlaubten Waffenbesitzes Polizei bekannt war. Also, wohin das jetzt am Ende führt, ermittlungstechnisch, müssen wir mal abwarten.
Dann lass uns noch mal sprechen über den Anschlag gestern in London. Der sogenannte Islamische Staat hat sich ja dazu bekannt. Wie glaubwürdig ist das?
Ja, Stand jetzt hätte ich da doch erhebliche Zweifel, dass diese IS-Bekennerbotschaft authentisch ist oder auch glaubwürdig ist. Sie beinhaltet kein Täterwissen und das ist immer so der Punkt, wo dann Zweifel angemeldet sind. Wenn der IS exklusives Wissen über die Täter hat, dann verbreitet er das normalerweise, um die Glaubwürdigkeit solcher Botschaften zu erhöhen. Wir haben allerdings in der Vergangenheit auch schon erleben müssen, dass man so eine IS-Bekennerbotschaft für unglaubwürdig eingestuft hat. Dann tauchte aber einen Tag später ein Bekennervideo des Attentäters auf, das er vor der Tat aufgenommen hat und das dann auch vom IS verbreitet wurde, so als wolle man dann die ganze Welt an der Nase herumführen. Also ich würde sagen, das können wir noch nicht mit letzter Sicherheit bewerten.
Was ist denn seit gestern über den Attentäter bekannt? Also die britischen Behörden haben ihn ja offenbar schon vorher im Visier gehabt.
Genau, so ist es. Die britischen Behörden haben heute den Namen bekannt gegeben. Khaled Masood, 52 Jahre alt, in Großbritannien geboren, aufgewachsen, zuletzt wohnhaft gewesen in den West Midlands. Und den Sicherheitsbehörden in Großbritannien weiß Gott kein Unbekannter. Er war schon mal vernommen worden vom britischen Inlandsgeheimdienst und konnte wahrscheinlich deswegen auch sehr schnell von den britischen Behörden im islamistischen Spektrum verortet werden, sodass man deswegen wohl auch sehr schnell von einem Terroranschlag gesprochen hat und eben ziemlich genau wusste, mit wem man es zu tun hat.
Wie gut gewappnet ist denn die oder sind die britischen Sicherheitsbehörden gegen terroristische Anschläge? Weil mein Eindruck ist, man weiß immer relativ schnell schon danach, wer es gewesen ist, beziehungsweise in welchem Umfeld, der sich bewegt hat. Aber all dies Wissen nutzt ja offenbar nichts, weil man so eine Art von Anschlag eben mit einem Auto gar nicht verhindern kann.
Ja, das ist das Problem. Wir haben ja hier es wieder mit einem Fall zu tun, ähnlich wie bei Anis Amri, der hier in Berlin den Anschlag verübt hat, eben auch, dass jemand zugeschlagen hat, den die Sicherheitsbehörden bereits kannten. Und das Problem ist eben, ein solches Anschlagsszenario zu verhindern, ist für die Behörden eigentlich unmöglich. Es sei denn, sie würden alle wegsperren, was sie natürlich rechtlich nicht dürfen, solange die nichts strafrechtlich Relevantes tun. Aber dass sich jemand in ein Auto setzt und in eine Menschenmenge fährt, ist vorher in der Regel nicht zu erkennen und dementsprechend auch nicht zu verhindern. Ansonsten muss man sagen, dass die britischen Behörden in den vergangenen Jahren ziemlich erfolgreich waren in der Verhinderung von Terroranschlägen. Es konnten in den letzten 2 Jahren über 10 Anschläge verhindert werden. Und abgesehen von einem getöteten britischen Soldaten in London ist eigentlich seit dem großen Anschlag im Jahre 2005, bei dem 52 Menschen getötet wurden, in Großbritannien nichts mehr passiert.
Der Terrorismusexperte Michael Götschenberg mit mehr Infos über den Anschlag von London und die Ereignisse in Antwerpen heute Vormittag.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und Leute, das war aber auch eine Bude. Besser konnte man es einfach nicht machen.
Gut gespielt. Podolski! Nein! Das glaube ich nicht!
Doch!
Das glaube ich nicht!
Doch!
Was war
ein
das für ein
wunderbarer Bums? Treffer, der 49. in seiner Nationalmannschaft.
Kann man machen. Lukas Podolski, ihr habt es mitbekommen, gestern sein letztes Spiel im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. 60.000 Fans in Dortmund im Klassiker gegen England. Lange Zeit steht es 0-0 und dann kommt die 69. Spielminute und dann haut er das Ding einfach rein. Ja, da hat der Lukas nicht lange nachgedacht, sondern den Ball voll Karacho, wupp, so richtig schön in den Winkel gehämmert. Herrlich. Sebastian Rams ist bei mir. Haben wir die Reaktionen auf Podolskis Abschied mit seinem Traumtor waren aber auch richtig schön, oder?
Ja, ziemlich euphorisch waren alle, die dabei waren, weil es gibt, glaube ich, auch keinen, der sich nicht für den Lukas mitfreuen konnte, obwohl Thomas Müller im Interview mit der ARD aber immerhin augenzwinkernd meinte, die ganze Nummer wäre ihm etwas zu kitschig gelaufen. Und Lukas Podolski ist ja eine Weltmarke, ne? Hat in Deutschland gespielt, in England, in der Türkei, bald in Japan, verdient er auch noch ein paar Euro. Deswegen habe ich dir jetzt mal ein paar Kommentatorentöne mitgebracht, wie das Ausland das 49. Länderspieltor von Podolski gefeiert hat. Du sollst jetzt mal raten, welche Sprache das ist. Hier Nummer 1.
Portanto, tinhas três elementos na frente a querer pressionar alto e a defesa ficou muito baixa. O bloco ficou muito comprido.
Ist das
remate, grande gol. Que grande gol de Lukas Podolski.
Oh, keine
Willst du
Ahnung.
Noch mal raten, soll ich auflösen?
Nee, mach mal.
Das war Portugiesisch.
Ach, Mann, ey.
Aber ich hab, pass so auf, du kannst aufhören.
Hört die Sprache
einen.
So selten, ja?
Ja, das stimmt.
Okay,
hier ist noch ein weiterer Jubel, pass auf.
Ey, ich weiß es wirklich nicht.
Ein Sprachraum. Kein
Arabisch?
Ja, sehr gut.
Okay, habe ich erkannt. Ja, freue ich mich.
Einen habe ich jetzt noch, gut.
Und hast noch einen?
Ja. Ja, da ist es jetzt nicht wirklich schwierig, da muss man nicht wirklich raten, weil zu einfach. Aber so schön können eben nur die Kollegen hier Vokale im Torjubel bis in die Unendlichkeit dehnen.
Buscando el costado derecho, sin Özil, sin Draxler, sin Mario Gómez, sin
Manuel
Neuer, sin Götze,
oh, jetzt pass auf.
Sin Boateng o Marco Reus, ojo al tiro!
Er könnte es noch 10 Minuten so machen.
Der hört ja gar nicht mehr auf.
Geil. Aber hast du gemerkt?
Ja.
Er war gerade dabei, aufzuzählen, wer alles fehlte. Und dann kam ihm Lukas dazwischen. Ist ihm in die Parade gefahren und hat ihn reingehämmert. Und jetzt zum Abschluss die ultimative Frage. Sonja, wie viele von den 49 Toren in der Nationalmannschaft hat Lukas Podolski mit seinem linken Fuß erzielt, so wie gestern?
Alle?
Nein. Gut, aber du bist näher dran als weiter weg. 42.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ey, hört mal. Vielleicht habt ihr die schon gesehen, aber ihr habt es gar nicht gewusst, weil euch einfach nicht klar war, wie das Ding heißt. Es gibt eine neue Wolkenart, Volutus Das ist eine Wolkenwalze wie ein Nudelholz, die sich dem Anschein nach um die eigene Achse dreht. Sebastian Rahms, heute ja bei mir im Studio. Hättest du es gewusst? Ganz ehrlich?
Ganz ehrlich, nein.
Ganz ehrlich, nein. Ne? Aber so wird sie eben beschrieben im neuen aktuellen Wolkenatlas. Ja, schick. Auch den gibt es auf dieser Welt. Sebastian, wir beobachten hier ganz gerne mal die Wolken, wenn wir aus dem Fenster gucken, wenn uns langweilig ist und wir hier eh nichts zu tun haben. Mich fasziniert das, wenn die Sonne untergeht, dann bekommen die Wolken oft nochmal so eine krasse Farbe, so lila oder
und vor
pink.
Allem so schön von unten beleuchtet, so wie umgedreht. Dann.
Es sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Manchmal sind sie eben auch einfach weiß und oft eben ganz irre geformt. Wie die Wolken das machen, das klären wir jetzt mit Verena Leindecker von wetteronline.de. Verena, in dieser neuen Wolkenatlas-Ausgabe ist eine neue, wirklich sehr schöne Wolkenformation namens Asperatus dabei. Wie sieht denn die aus und vor allen Dingen, wie macht die Wolke das, dass sie so aussieht?
Also diese Wolke heißt ganz genau sogar Undulatus Asperatus. Und dieser Name sagt auch schon was über das Aussehen. Undulatus von unter die Welle und Asperatus heißt aufgewühlt. Also eine aufgewühlte Welle. Und so sieht sie auch aus. Also im Prinzip wie eine riesige Dünungswelle. Also wirklich sehr faszinierend. Und jetzt kommt das Aber leider, weil die Wolkenformation ist sehr selten und ich glaube, bei uns in Deutschland wirst du die wahrscheinlich nie beobachten. Häufiger gibt es die in den Prärien Nordamerikas und dann im Zuge von größeren turbulenten Wettersystemen wie bei Gewittern. Aber wie sie ganz genau entstehen, ist noch nicht so ganz klar.
Aber es braucht eben bestimmte Klimabedingungen, bis so eine Wellenwolke dann überhaupt entstehen kann, ne?
Genau, und vor allen Dingen anscheinend dann wirklich ganz große, flache Landschaften. Und das gibt es ja in Deutschland dann nicht so häufig.
Genau, eher selten. Es gibt noch eine Wolke, die zumindest einen sehr faszinierenden Namen hat, nämlich leuchtende Nachtwolke. Also wirklich eine Wolke, die in der Nacht leuchtet? Wie soll denn das funktionieren?
Ja, das gibt es tatsächlich. Und diese leuchtenden Nachtwolken, das sind so ganz feine, silbrig glänzende Schleier aus Eiskristallen. Und die leuchten, weil die ganz hoch sind. Also die normalen Wolken, die du so siehst, die sind in unseren Breiten so bis maximal 14 Kilometer hoch. Und die leuchtenden Nachtwolken, die befinden sich in etwa 80 Kilometer Höhe. Das heißt, wenn die Sonne untergegangen ist und bei uns auf der Erde ist es dunkel und die Wolken erscheinen eigentlich total schwarz, dann hat man in 80 Kilometer Höhe halt noch etwas Sonnenlicht und dementsprechend leuchten dann die Wolken dort. Und du kannst diese Wolken vor allen Dingen so von Mai bis Juli sehen, wenn du mal so nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang, je nachdem wie lange du unterwegs bist, nachts rausschaust Richtung Nordhimmel, da kannst du die häufiger beobachten.
Und so dazu muss ich nicht bis in die Prärie irgendwie, sondern das kann ich auch hier in Deutschland machen.
Genau, es gibt es sogar in Deutschland.
Okay, und kommt das häufig vor? Leuchtende Nachtwolke, sieht man das öfter?
Ja, das würde ich schon sagen. Also wir bekommen auch häufiger Fotos und ich habe es selbst auch schon mal gesehen. Das wirst du diesen Sommer sicherlich auch wieder sehen können.
Gut, dann werde ich da mal besonders aufmerksam sein. Es gibt ja auch Wolken, die wir Menschen machen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel Wolken aus Kühltürmen oder aus Flugzeugkondensstreifen, also Verschwörungstheoretiker würden wahrscheinlich sagen Chemtrails. Sind solche künstlichen Wolken für Meteorologen auch oder sind die überhaupt interessant?
Ja, die sind auf jeden Fall interessant, weil auch wenn sie künstlich erzeugt sind, sind es ja auch Wolken. Und wie jede andere Wolke reflektieren die auch das Sonnenlicht sozusagen zurück und dementsprechend wird es weiter unten sozusagen im Schatten kühler. Und die Kondensstreifen oder auch andere Wolken, die wirken wie eine schützende Decke im Prinzip. Das merkst du vielleicht manchmal nachts, wenn keine Wolken am Himmel sind, dann wird es besonders kalt. Mhm. Und wenn Wolken da sind, bleibt es ein bisschen wärmer. Und so ist es bei den Kondensstreifen auch. Und unterm Strich ist es bei Kondensstreifen so, dass dieser wärmende Effekt überwiegt. Das heißt, die beschleunigen den Klimawandel, nach jetzigem Stand der Wissenschaft. Und insofern ist es schon sehr wichtig, dass das auch in den Klimamodellen mit eingerechnet wird.
Hast du eigentlich eine Lieblingswolke?
Ja, ich habe also Gewitterwolken natürlich, wie wahrscheinlich jeder Meteorologe, die finde ich einfach wahnsinnig faszinierend.
Okay, noch eine, weil du gerade gesagt hast, also ja, die klang so, als wenn du noch eine hättest.
Ja, es gibt Föhnwolken, Lenticulares heißen die, die sehen so linsenförmig aus. Die siehst du ganz oft am Nordrand der Alpen bei einer Föhnlage und die sehen so ein bisschen aus wie ein UFO, auch ganz faszinierend.
Gut, dann halten wir einfach mal die Augen offen und vielen Dank dafür, dass du uns erklärt hast, wie diese ganzen Wolkenformen aussehen und wie sie entstehen. Verena Leindecker von wetteronline.de.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt so Sachen, Boah, die möchte man noch nicht mal mit einem kleinen Finger anfassen. Käsefüße zum Beispiel, abgenagte Froschschenkel, Vogelspinnen oder Atommüll. Den will wirklich niemand haben. Nur irgendwo muss er ja hin, dieser Atommüll. Ne? Der Bundestag hat nach vielen Jahren jetzt ein Gesetz beschlossen, in dem festgelegt wird, nach welchen Kriterien ein Endlager gefunden werden muss. Bis 2031 soll das passieren. Okay, jetzt gehen wir mal wirklich davon aus, dass das klappt und alles funktioniert wie geplant. Dann stellt sich natürlich noch eine weitere Frage. Wie kennzeichnet man denn diese hochradioaktiven Reste, damit Menschen in einer Million Jahre das auch noch verstehen, was sie da gefunden haben? Weil so lange sollen diese Behältnisse in den Endlagern mindestens halten. Stefan Beuting über eins der kompliziertesten Beschriftungsprobleme überhaupt.
Bildergeschichten sind ja in der Regel heiter und kurz. Diese hier aus dem Jahr 1981 ist vor allem kurz.
Eine Bohrung dringt von der Erdoberfläche durch eine Wasserschicht in eine unterirdische Kaverne, in der das Warnzeichen für Biogefährdung steht. Nächstes Bild. Das Zeug tritt aus. Nächstes Bild. Drei Menschen. Der in der Mitte schaut traurig und hält sich den Bauch. Nächstes Bild. Der Typ liegt mittlerweile.
Der sieht tot aus. Atommüll ist eine fiese und vor allem langfristig fiese Sache. Plutonium-239 zum Beispiel. Erst nach 24.100 Jahren hat es die Hälfte seiner Strahlkraft verloren. Jod-129 hat eine Halbwertszeit von 15,7 Millionen Jahren. Wenn ich da jetzt drauf schreibe,
ey, Finger weg, Digga, das strahlt,
und hoffe, das reicht, dann ist das vorsichtig gesagt optimistisch.
Ein Altsteinzeitmensch hätte uns eine Botschaft hinzukommen lassen. Wir wären nicht in der Lage, die richtig zu deuten, weil der Kontext, in dem dieser Mensch gelebt hat, völlig anders ist als der unsere Kontext, den wir heute leben.
Der Kontext ist halt ein anderer, sagt der Nuklearexperte Markus Buser. Aber auch die Bildergeschichte vom Anfang ist kontextabhängig. Wasser heißt dort H2O. Was, wenn das künftig niemand mehr versteht?
Psst, Atommüll, hochgradig lebensgefährlich. Weiter sagen.
Sprache verändert sich. Also man weiß, dass der Wortschatz sich nach wenigen tausend Jahren so verändert hat, dass die Verluste über die Veränderung der Sprache extrem groß sind.
Psst, Atommüll. Hochgradig herrlich, weitersagen.
Aber zum Glück hat sich die Wissenschaft dem Problem angenommen.
Psst, Atommüll. Hochtourig und was nochmal?
Die Fachrichtung heißt Atomsemiotik.
Ah.
Die Atomsemiotik beschäftigt sich umfassend mit dem Problem, wie die Nachricht über gefährlich strahlenden Müll in die Zukunft weitergereicht wird. Also auch mit der Frage, worauf schreiben? USB-Stick und Papierblock? Taugt nicht. Allenfalls für ein paar Jahre. Steintafeln, die halten schon einige tausend Jahre, aber nicht lange genug. Warum nicht einfach zwei Saphirplatten aneinander bappen und die Info dazwischen deponieren? Das ist die Idee von Patrick Charton. Wenn die Schriftgröße klein genug gewählt wird, passen, seinen Angaben zufolge, 4000 Manuskriptseiten in seinen Prototypen. Dann per Mikroskop auslesbar. Saphir ist extrem witterungsbeständig. Hält theoretisch fast ewig, außer wenn er runterfällt. Forscher aus Japan halten Materialien wie die Nickel-Basislegierung Hastelloy und Siliziumkarbid für besser geeignet. Aber immer bleibt die Frage, was soll draufstehen?
Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, egal in welcher Kultur, finden wir enorm viele Brüche.
Sagt der Semiotikprofessor Roland Posner und folgert, wir müssen das an die Personen direkt adressieren. Wie damals, als das losging, mit den Geschichten über Mohammed und Jesus.
Unsere Erfahrungen sind, dass die Religionen, insbesondere die Schriftreligionen, eine sehr lange Lebensdauer haben.
Vordenker davon war der Sprachwissenschaftler Thomas Sibiec, der an eine atomare Priesterschaft dachte. Die sollten jeweils zeitgemäße Mythen erfinden und damit alle anderen vom Endlager fernhalten. Und falls das nicht geht, gibt es auch noch biologische Lösungsvorschläge. Die Idee? Die Nachricht schreibt sich per DNA selber fort. Der Philosoph und Sci-Fi-Autor Stanislav Lem hatte die Idee von Atomblümchen. In ihrer DNA sollte die Info über Ort und Gefahr eingeschrieben sein. Und bei Kontakt mit Strahlung sollten sie einfach anfangen zu blühen. Oder die Strahlungskatzen. Weil die Katze den Menschen schon seit Tausenden von Jahren begleitet, wird sie das nach Ansicht der Atomsemiotiker auch noch weiterhin tun. Die DNA der Strahlungskatze wäre dann idealerweise so verändert, dass sie bei Kontakt mit Radioaktivität zu leuchten beginnt. Aber natürlich auch hier wieder das Problem, was, wenn niemand weiß, warum die Katze leuchtet? Die momentan ausgefeilteste Lösung scheint zu sein, Strahlenkatze zusammen mit einer heilig-religiösen Vermittlung des Sinns. Und dazu vielleicht dieses Gedicht vom Strahlenkatzen-Gedichtsautor Carsten Dietzel.
Strahlenkatze, warst du doch die Jahre lang nur öd und grau. Doch vor unserem Verderben noch färbtest du dich plötzlich blau. Dieses Blau, dies soll uns warnen. Warnen vor dem schnellen Tod. Ist die Farb doch stilles Mahnen, wo Strahlung uns zu töten droht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich wünsche an dieser Stelle schon mal guten Appetit. Gino Ginelli hat nämlich kommentiert auf unserer Facebook-Seite. Ich habe letztens unter meinem Keyboard, also das Keyboard hier von der Computertastatur, eine Scheibe Wurst gefunden. Mann, hatte ich mich gefreut. Ja, das glaube ich. Also so schlimm war es noch nicht, aber ja, also es passt immer noch was drauf. Hier ein Häufchen, da ein kleiner Stapel, dazwischen Stifte, Briefmarken, Postkarten, jeden Tag noch was dazulegen auf den Schreibtisch. Das kann ich sehr, sehr gut. Und nach 6 bis 8 Wochen denke ich dann selber, vielleicht könnte ich den Schreibtisch doch auch mal aufräumen. Andererseits bin ich natürlich wahnsinnig beruhigt, wenn ich das hier höre. Chaos auf dem Schreibtisch macht kreativ. Bäm, da guckt er aber. Ja, ihr diskutiert es auch schon fleißig auf unserer Facebook-Seite und seid da durchaus unterschiedlicher Meinung. Während auf meinem Schreibtisch alles rumliegt und auch rumliegen darf, ist es bei Daniel Hoffmann ganz anders. Daniel, wie sieht denn dein Schreibtisch gerade aus?
Mein Schreibtisch auf der Arbeit ist aufgeräumt. Das heißt, es ist wirklich bis aufs Telefon, Tastatur und Monitor nichts drauf.
Das ist schön. Daniel Hoffmann hat auch kommentiert bei uns auf der Facebook-Seite. Du hast früher auch gedacht, ein chaotischer Schreibtisch, gleich kreativer Output. So hast du es bei uns geschrieben. Inzwischen bist du aber Fan davon, wenn es ordentlich ist. Warum hast du deine Meinung geändert?
Das war mehr oder weniger ein Zwang, weil in der Firma die Devise ausgegeben wurde, auch schriftlich, dass wir ein Clean Desk zu haben.
Was heißt denn das dann in deinem Fall?
Clean Desk bedeutet auf jeden Fall erstmal, dass man sicherheitsrelevante Dinge und personenbezogene Daten und sowas nicht auf dem Schreibtisch haben darf, weil es eben sein kann, dass es Kundenverkehr gibt, dass Kunden durch die Büros gehen und die sehen dann zufällig vielleicht irgendwas, was sie nichts angeht.
Mhm. Okay, also da gab es wirklich eine Anweisung vom Chef, der gesagt hat, ihr guckt jetzt mal alle über euren Schreibtisch und alles, was mit diesen sensiblen Daten zu tun hat, das kommt bitte weg.
Genau, aber wie es so mit Vorschriften ist, das wird manchmal so ein bisschen halbherzig angewandt. Also niemand hat damit gerechnet, dass ich den Schreibtisch wirklich ganz freigeräumt habe.
Okay, das heißt, wie hat der vorher ausgesehen? Was für ein chaotischer Typ warst du?
Naja, als Softwareentwickler ist es so, dass man wirklich viele Projekte oft gleichzeitig hat oder die ineinander verzahnt sind. Und da sind halt diese typischen gelben Zettelchen, die am Monitorrand kleben, bis hin zu Ordnern, die dann aufgeschlagen sind und unbedingt an der Stelle, da wollte ich nochmal nachlesen und unbedingt diesen Zettel, den darf ich nicht vergessen. Und also die Farbe des Schreibtisches war dann oftmals nicht mehr zu erkennen.
Und wie hast du das denn umgesetzt? Also diese Direktive von deinem Chef, hast du ja wahrscheinlich auch erstmal gedacht, naja, okay, das nervt jetzt ein bisschen, weil ich es halt machen muss und dann?
Ja, also es waren innere Widerstände sozusagen. Ich glaube, das geht vielen so, wenn einem von außen gesagt wird, dass man irgendwas besser oder anders machen soll, dann ist man erstmal auf Kollisionskurs, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe mich dann mit dem Gedanken auseinandergesetzt und wirklich versucht, es so umzusetzen, wie es ursprünglich gedacht war. Womit ich dann, wie gesagt, der Einzige war, der einen ganz freien Tisch hatte. Aber ich habe dann im Laufe der Zeit oder ziemlich schnell eigentlich sogar gemerkt, dass das eigentlich eine sehr praktische Sache ist, dass ich mich einfach besser fokussieren kann.
Ah, das hat tatsächlich was damit zu tun, weil das hört man ja immer wieder, ne? Auch so, wenn Leute irgendwie ihre Wohnung aufräumen und putzen und so, dass die dann sagen, dass sie sich auch innerlich wieder sortierter und aufgeräumter fühlen. Ist es dieser Effekt bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, ich habe früher geraucht, bis vor 4 Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Und diesen kreativen Input, den man kriegen kann, dadurch, dass man eben auf unordentliche Dinge guckt oder sowas, den habe ich immer dadurch gekriegt, dass ich im Rauchen gegangen bin. Ah, okay. Nebenbei natürlich eine gute Idee, um mitzukriegen, was so im in der Firma los ist, ne? Mhm. Weil man andere Kollegen trifft. Und wenn ich also wirklich vorm Computer sitze und grüble und grüble und nicht auf eine Lösung komme, dann hilft mir der Schreibtisch da auch nicht weiter, sondern dann stehe ich einfach auf, ändere mein Umfeld komplett und dann komme ich sofort auf neue Gedanken und finde oft genug die Lösung, an der ich 2 Stunden vorher vergeblich gesucht habe.
Beschränkt sich das denn jetzt eigentlich nur so auf deinen Schreibtisch oder Arbeitsplatz oder hilft dir das auch woanders im Alltag, wenn du ja rundherum im Endeffekt alles wegräumst und dich dann auf eine Sache fokussierst?
Also ich bin eigentlich ordnungsliebend, aber nicht immer so konsequent, das auch durchzusetzen. Gerade im privaten Bereich ist es schwer. Wo ich es aber gerne mache, ist zum Beispiel in der Küche. Wenn ich, also ich koche gerne, mhm, und da muss aber die ganze Küche komplett sauber sein. Die Arbeitsplatte, es darf nichts rumstehen. Es ist so ein bisschen dieses Simplify-Your-Life-Prinzip, ne? Also wenn ich, um Kartoffeln zu schälen, mir irgendwo eine Ecke suchen muss, wo gerade noch so Platz ist, dann macht mir das auch keinen Spaß. Wenn aber alles frei ist und alles frei von Dingen, die mich sowieso nur stören, dann macht mir das irgendwie mehr Spaß.
Chaos auf dem Schreibtisch macht kreativ, das zeigen einige Untersuchungen. Daniel Hoffmann hat da andere Erfahrungen gemacht. Für ihn ist auf jeden Fall besser mittlerweile, wenn der Schreibtisch ganz schön aufgeräumt ist. Da kann er sich einfach besser fokussieren auf den Job, den er gerade zu erledigen hat. Ihr könnt auch gerne weiter diskutieren auf unserer Facebook-Seite, so wie Daniel das auch gemacht hat.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt viele Fragen, die man noch nicht beantworten kann und es gibt ein paar Fakten zum Anschlag von London, die bekannt und auch sicher sind. Es gibt mindestens 4 Tote, 40 Verletzte, 8 Personen sind festgenommen worden und der sogenannte Islamische Staat hat sich zu dem Anschlag gestern bekannt. Ein Mann hat gestern einen Polizisten niedergeschossen und ist mit einem Auto und mehrere Fußgänger gefahren. Der Mann heißt Khalid Massoud und war polizeibekannt. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London. Friedbert, was ist denn dein Eindruck heute von London? Also war das heute schon wieder so Business as usual oder wirkt dieser Anschlag noch nach?
Also ja, beides. Es war schon Business as usual, aber ohne jede Frage. Es gibt hier, ich glaube, was heute dominiert, das ist wirklich Mitgefühl und Anteilnahme. Man erfährt Persönliches über den Polizisten, der getötet worden ist. Dann die Frau auf der Brücke, die, ich glaube, sie war 42 Jahre alt, hat 2 Kinder, 8 und 11, wollte über die Brücke gehen, um die Kinder am Nachmittag von der Schule abzuholen, war also im sogenannten School Run. Und ist nie angekommen, weil sie vom Auto tödlich überfahren worden ist. Das ist schon schlimm. Ansonsten gilt hier die Devise, keep calm and carry on, ruhig bleiben, weitermachen, was soll man sonst tun? Meine Frau ist gleich weg mit 2 Freundinnen zum Abendessen. Eine ist eine Deutsche und die Deutsche hat vorgeschlagen, lasst uns bitte mit dem Auto fahren, nicht mit der U-Bahn, das ist mir zu gefährlich. Ich glaube, die Engländer sehen das anders. Die lassen sich davon nicht abbringen.
Also die Briten und auch die Londoner, die haben ja schon übermittelt, dass sie sich nicht unterkriegen lassen wollen vom Terror. Wie haben sie das denn deutlich gemacht heute? Was hast du mitbekommen?
Also was ich persönlich mitbekommen habe, ich bin zugegebenermaßen wenig hier herausgekommen. So viel natürlich gearbeitet für euch, für die Kollegen vom Deutschlandfunk. Vieles habe ich mir erzählen lassen, vieles habe ich hier im Fernsehen verfolgt, vieles habe ich auf meinem Facebook-Account mitbekommen. Und das war eben das doch, dass die meisten einen fast sagen, wir können es einfach nicht fassen, ausgerechnet da. Aber man hätte es eigentlich ahnen können, wenn man sich einen Punkt in London aussucht, das war der beste überhaupt, makaber gesprochen. Diese Brücke verbindet das Landeneye, das Riesenrad mit Big Ben. Da laufen immer Hunderte von Fußgängern. Manchmal kommt man gar nicht durch, links und rechts. Und dann eben die zweite Attacke dann vor dem Parlamentsgebäude. Das war schon ziemlich diabolisch ausgesucht.
Was haben denn eigentlich die britischen Sicherheitsbehörden heute genau unternommen, um weiter zu ermitteln? Also das haben wir ja schon mitbekommen, auch bei uns hier in den Nachrichten. Es gab Festnahmen und auch Razzien.
Die britischen Behörden haben ja lange damit gezögert, den Namen des Verdächtigen zu nennen. Und das hatte den, oder Entschuldigung, nicht des Verdächtigen, sondern des getöteten Attentäters. Das hatte damit zu tun, dass man nicht die Karten sozusagen offenlegen wollte für Aktionen, Razzien, die es gegeben hat, in der Hauptsache in Birmingham, zweitgrößte Stadt Großbritanniens. hoher Anteil oder große Asian Community, also viele indisch-pakistanstämmige. Und da hat es mehrere Durchsuchungsaktionen, auch Verhaftungen gegeben insgesamt. 8 Leute sind verhaftet worden. Man versucht also jetzt das Umfeld auszuleuchten. Gab es Mitwisser? Mitwisser, ist Khaled Massoud angestachelt worden? Wo hat er sich wieder radikalisiert? Das sind die Fragen, die man jetzt zu beantworten versucht.
Friedbert Meurer über den Stand der Dinge einen Tag nach dem Anschlag in London.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die frisch frisierten und braun gebrannten Hobbybiologen unter uns wissen, Regen ist gut, Regen ist wichtig. Für den Boden, für die Pflanzen und fürs Grundwasser. Durch den Klimawandel gibt's häufiger Wetterextreme und dadurch manchmal zu starken Regen. Und der wird dann zum Problem, wenn es zu wenige Flächen gibt, in die das Wasser einfach so versickern kann. In Großstädten ist das der Fall, weltweit kann man sagen. Sebastian Rahms hat sich genauer mit diesem Starkregen in Großstädten mal beschäftigt für uns. Wie groß oder wie aktuell ist das Problem denn?
Ja, so dringend, dass sich zahlreiche Forschungsgruppen und Projekte genau damit beschäftigen. Sie wollen herausfinden, wie sich deutsche Städte in Zukunft davor schützen können, bei starken Regenfällen nicht überflutet zu werden und einfach abzusaufen. Dazu haben sich heute in Hamburg, einem der Vorreiter in Deutschland, was Anpassungen an Klimafolgen angeht, zahlreiche Experten getroffen, um neue Ergebnisse über mögliche Maßnahmen gegen Überflutungen durch Starkregen zu diskutieren. Dabei denken die meisten von uns wahrscheinlich, dass durch den Klimawandel im Jahr einfach noch mehr Regen bei uns runterkommen wird. Dabei geht es aber um was anderes, sagt Bauingenieur Bernhard Fischer vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
Der Niederschlag wird in der Intensität höher werden. Es wird nicht mehr Regen runterfallen vom Himmel, sondern es wird kürzer und heftiger regnen in Zukunft.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich viele hierzulande in Mitteleuropa gelegen, ne, relativ gut geschützt und von den schlimmsten Übeln so isoliert fühlen. Aber das könnte sich bald wirklich als Trugschluss erweisen.
So, jetzt sorgt Hoch Ludwiger über Deutschland ja für strahlendes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen. Aber es ist gar nicht lange her, da sind hier in Köln zum Beispiel die Straßen richtig abgesoffen, weil es tagelang eben so wahnsinnig viel geregnet hat. Und die Kanalisation, die konnte das Ganze überhaupt nicht aufnehmen. Wie läuft denn dieses Regenwasser in Städten normalerweise wieder ab?
Also Regen und Starkregen sollten zum einen auf Grünflächen verbleiben und von dort nach und nach im Boden versickern und so wieder dem Grundwasser zugeführt werden können. Von Starkregen spricht man bei uns übrigens, wenn zum Beispiel in 5 Minuten mehr als 5 Liter auf einem Quadratmeter niedergehen. Durch den Klimawandel kann es in Zukunft aber auch zu Situationen kommen, in denen es noch länger so stark regnet und pro Regenschauer 30 Liter oder mehr pro Quadratmeter runterrauschen. Eine ganz schöne Menge. Der Regen, der nicht auf grünen Flächen, sondern auf versiegelte Flächen trifft, der wird über die Straßenentwässerung in die Regenkanalisation geleitet und von dort in den nächsten Bach oder Fluss.
Was gehört alles zu diesen versiegelten Flächen?
Ja, mit Flächenversiegelung ist alles gemeint, was Menschen an Bauwerken auf natürlichem Boden so errichten, also Straßen, Gebäude, Bürgersteige und so weiter. Und sollte es bald wirklich vermehrt zu Starkregenfällen kommen, gibt es 2 wesentliche Probleme bei uns in Deutschland. Erstens, der Anteil an diesen versiegelten Flächen ist zu groß und zweitens, das städtische Kanalnetz ist unter der Erde, ne, ist unflexibel. Einmal errichtet, kann es nicht schnell genug an den Klimawandel angepasst werden. Die Folge, es kann nicht genügend Wasser abfließen und das Oberflächenwasser staut sich überall auf und Städte werden überflutet.
Und was können die Städteplaner dagegen machen, damit nicht nach jedem Starkregen das städtische Leben irgendwie total zum Erliegen kommt?
Ja, da auch Grünflächen nur eine gewisse Menge an Wasser abfangen können, muss und kann die Stadtplanung auch hier tätig werden.
Eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, den Regen in der Fläche rückzuhalten. Das heißt, in den Grünflächen Mulden und Versickerungsregolen, das heißt also unterirdische Kieskoffer, zu etablieren, indem das Regenwasser gestaut und rückgehalten werden kann.
Aber damit nicht genug. Auch andere öffentliche Flächen und Plätze müssten, wenn es dann hart auf hart kommt, mit eingespannt werden.
Im Extremfall sieht es tatsächlich so aus, wenn der Starkregen ganz heftig wird, ein sogenannter Stark- oder Sturzregen uns ereilt, dass wir überlegen müssen, auch Spielplätze als Regenrückhaltebecken zu nutzen, dass wir ganz gezielt den Starkregen auf Spielplätze, auf Bolzplätzen, sogar auf Schulhöfe leiten, um dort zurückzuhalten und dann mit einer Zeitverzögerung von einer halben bis zu 2 Stunden abfließen zu lassen.
Das sind also alles Maßnahmen, die in eine bereits bestehende städtische Infrastruktur integriert werden können. Bei neuen Baumaßnahmen, die zu einer weiteren Versiegelung der Städte führt, sollen ökologische Ausgleichsflächen geschaffen werden, um das Wasser dann aufzunehmen.
Starkregen verändert unsere Städte. Infos dazu hatte Sebastian Rahms aus unserer Redaktion.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Diese Bilder könnten eine neue archäologische Dimension eröffnen. Das meint jedenfalls der Leiter der Ägyptologie von der Uni Bonn, Ludwig Morenz. Und zwar spricht er von 6000 Jahre alten Felsenbildern, die er und sein Team nahe Aswan entdeckt haben. Dort haben die Forscher in einer Totenstadt gegraben, die den poetischen Namen Hügel des Windes trägt. Dabei stießen sie auf Gravuren an einer Felswand. Die zeigen einen Jäger mit Bogen, einen tänzelnden Mann mit erhobenen Armen und zwischen ihnen einen Vogelstrauß. Laut den Forschern könnten diese Felsenbilder ein Bindeglied zwischen der Jungsteinzeit und der altägyptischen Kultur darstellen. Demnach bieten der Stil und die Ikonografie der Bilder solide Indizien dafür, sie ins 4. Jahrtausend vor Christus zu datieren. Einige der Felsgravuren seien dabei deutlich ägyptisch, andere klar präägyptisch. Der Fund gilt als einer der bedeutendsten, die je in Ägypten gemacht wurden. Die Forscher haben dafür jetzt schon einen Preis bekommen. Ältere Frauen haben weniger soziale Kontakte, je schwächer ihr Geruchssinn ausgeprägt ist. Das ist das Ergebnis einer Studie, die US-amerikanische und schwedische Wissenschaftler jetzt veröffentlicht haben. Für ältere Männer gilt das aber offenbar nicht. Warum der Geruchssinn das Sozialleben von Frauen beeinflusst, ist nach Angaben der Forscher noch unklar. Das müsste noch weitergehend erforscht werden. Für die Studie haben die Wissenschaftler Daten zum Geruchssinn und zum Sozialleben von US-Bürgern zwischen 57 und 87 Jahren ausgewertet. Dafür nutzten sie eine alte Studie, bei der vor 10 Jahren mehr als 3000 Menschen teilgenommen hatten. Laut den Forschern sind soziale Kontakte ein wichtiger Faktor für die Gesundheit. Geruchstraining könne unter Umständen dazu beitragen, über den Geruchssinn auch das Sozialleben zu verbessern. Wie wird das Wissen um den Einsatz von Werkzeugen bei Seeottern weitergegeben? Das wollten Forscher der University of Wyoming herausfinden. Sie haben verschiedene Arten genetisch untersucht und beobachtet, wie sie Werkzeuge gebrauchen. Zum Beispiel benutzen Otter Steine, um Muscheln zu knacken. Diese Fähigkeit wird aber laut den Forschern nicht erlernt, sondern vererbt. Die Wissenschaftler haben 100 Otter untersucht, die nicht miteinander verwandt waren. Sie nutzten aber alle Steine, um Muscheln zu öffnen. Auch Otterbabys, die ohne erfahrene Elterntiere aufwachsen, konnten das Muschelknacken. Diese Fähigkeit haben sie laut der Forscher auch schon sehr lange. Sogar in fossilen Skeletten fanden sie Anzeichen dafür, dass auch die Vorfahren der Seeotter schon Steinwerkzeuge genutzt haben. Anders sieht das zum Beispiel bei Delfinen aus. Ähnliche Versuche vor einigen Jahren haben ergeben, dass die Delfine einmal erlernte Fähigkeiten von den Elterntieren an den Nachwuchs weitergeben, wie eine Tradition.
D-Radio Wissen.
Das ist ja nicht so, als wenn er nie lachen würde. Nur in dem Moment war das besonders schön, dieses Lachen von Ryan Gosling. Wir müssen mal ganz kurz zurückspringen, ein paar Wochen, und zwar zur Verleihung der Oscars. Wir erinnern uns mit der Riesenpanne. Ne? Alle haben gedacht, La La Land hätte den Oscar für den besten Film bekommen. Und dann alles auf Anfang. Wir haben uns leider vertan. Und Moonlight war dann eben der Gewinner vom besten Film. So. Und einer, der eben eigentlich ruhig ein bisschen traurig hätte sein dürfen, der hat was ganz anderes gemacht. Er hat nämlich einfach gelacht. Ryan Gosling, Sebastian Rahms, du hast es nochmal angesehen. Warum hat er das gemacht?
Ja, das haben sich viele seit der Verleihung gefragt. Aber erst jetzt ist Ryan Gosling bei einer Konferenz damit rausgerückt in Las Vegas. Und was soll ich sagen, es passt einfach wahnsinnig gut zu dem perfekter Schwiegersohn-Image, das ihm ja immer ein bisschen anheftet, denn er war einfach nur wahnsinnig erleichtert, hat er gesagt, dass sich niemand verletzt hatte und keiner zu Schaden gekommen ist bei der Verleihung.
Moment mal, also warum soll sich da jemand verletzen, nur weil jetzt jemand den falschen Umschlag geöffnet hat?
Ja, Papier kann ja auch scharf sein, ne? Man kann sich ja. Aber da ist nichts passiert, also nicht deswegen, aber wir als Zuschauer kriegen ja nicht mit, was so alles hinter den Kulissen geschieht, aber da war laut Ryan Gosling wohl so einiges los, zig Leute mit Headsets liefen hektisch herum und er hat die panischen Blicke in den Gesichtern der Kollegen und Kolleginnen im Publikum so interpretiert, dass sich irgendwer schwer verletzt haben musste. Aber zum Glück eben wurde nur ein anderer Film mit dem Oscar ausgezeichnet. Und als ihm das klar wurde, da war er so erleichtert, da musste er lachen. Nett, der Ryan, oder?
Super nice.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Fast alles ändern, einreißen oder abschaffen, was der Vorgänger aufgebaut hat. Das ist ein beliebtes Mittel in der Politik und es ist das Lieblingsspiel von Donald Trump. Er will Obamacare kippen, eins der wichtigsten Wahlversprechen, die Trump gemacht hat. Heute soll das Repräsentantenhaus der USA über ein neues Gesundheitssystem abstimmen. Aber es gibt Widerstand und zwar aus den eigenen Reihen, also von den republikanischen Parteifreunden. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington und kann uns mehr dazu sagen. Thilo, wie ist denn der aktuelle Stand? Bekommt Donald Trump seine Stimmen zusammen?
Also so wie es aussieht, und es sieht sehr dramatisch aus im Augenblick, so wie es aussieht, wird er die Mehrheit bei den Republikanern nicht bekommen. Die vor allen Dingen konservative Fraktion innerhalb der Republikaner hat ein angeblich letztes Angebot aus dem Weißen Haus in diesen Minuten abgelehnt. Angeblich ist keine Einigung erzielt worden. Jetzt ist die Frage, ob das schon das letzte Wort ist. Aber in der Tat, es sieht insgesamt schon deshalb nicht gut aus und wie weit man auseinander liegt, das wird schon deutlich durch die Verschiebung der Abstimmung. Die sollte eigentlich um 21 Uhr eurer Zeit sein. Sie ist jetzt auf Mitternacht verschoben. Ob es nun überhaupt noch dazu kommt, das ist die große Frage. Die Frage ist, wie viele sind nun tatsächlich gegen diese Reform, der Obamacare-Reform? 22 dürfen es sein bei den Republikanern. Alles, was darüber liegt, würde bedeuten, dass das Quorum nicht erfüllt ist und dass Donald Trump mit seinem Vorschlag nicht durchkommt.
Was ist denn der Grund dafür? Also warum ist das so und wer stellt sich dagegen ihn?
Es gibt Widerstand, Sonja, von zwei Parteiflügeln. Das ist nicht nur ein Parteiflügel, das sind zwei Parteiflügel. Und das zeigt eben, wie tief die Kluft innerhalb der republikanischen Partei ist. Das sind einmal die Gemäßigten, die befürchten, dass die Einschnitte gegenüber, die Verschlechterungen gegenüber Obamacare so groß sind, dass viele Versicherte ihren Versicherungsschutz verlieren werden. Dazu gibt es eine Studie, die besagt, wenn dieser Reformvorschlag so durchginge, dann wären es im ersten Jahr 14 Millionen Versicherte, die ihren Schutz verlieren würden und in den nächsten 9 Jahren sogar 24 Millionen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das sind die Ultrakonservativen aus zum Beispiel Tea Party Kreisen, denen die Einschnitte nicht weit genug gehen. Sie wollen im Grunde ein Gesundheitssystem haben, das nur die absoluten Basisrisiken abdeckt. Sie wollen eine Versicherung im Grunde ganz ohne staatliche Intervention. Jeder soll für seine Absicherung selbst aufkommen. Da hat der Staat nichts verloren, sagen sie. Und ihnen sind diese mutmaßlichen Konsequenzen, die das unabhängige Budgetbüro des Kongresses ausgerechnet hat, völlig egal. Und hier geht es nur darum, dass man wirklich radikale Positionen durchsetzt. Und es wäre Aufgabe von Donald Trump und vor allen Dingen Paul Ryan, dem Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus und dem Sprecher im Repräsentantenhaus gewesen, diese Gegensätze zu überbrücken. Und da sind sie offenbar gescheitert.
Wenn Trump jetzt mit seinem Gesundheitsgesetz nicht durchkommt, was bedeutet das denn dann politisch für ihn?
Also für Trump geht es bei dieser Abstimmung im Grunde ums Ganze. Wenn dieser Gesetzentwurf nicht durchgeht, dann ist das eine erste richtige politische Schlappe. Bisher hat Donald Trump ja mit dem Mittel des Präsidialerlasses regiert. Alle Beschlüsse, die er gefasst hat, hat er am Kongress vorbei durchgesetzt. Jetzt gibt es einen echten Gesetzentwurf und der muss durch den Kongress. Und im Fall des Scheiterns wäre das nicht nur eine politische Niederlage, sondern natürlich auch eine persönliche Niederlage. Denn eigentlich hätte Donald Trump unter Beweis stellen können bzw. müssen, dass er in der Lage ist, zumindest auch in den eigenen Reihen Mehrheiten zu organisieren und das eigene Lager auf seine Seite zu bringen. Es ging also und es geht im Grunde auch um eine Demonstration seiner Führungsqualitäten. Und wenn er damit scheitert, dann hat er richtig eine Bauchlandung gemacht.
Mitternacht unserer Zeit stimmt das Abgeordnetenhaus der USA über ein neues Gesundheitssystem ab. Donald Trump möchte Obamacare gerne kippen, aber wie gerade gehört von unserem Korrespondenten Thilo Kössler aus Washington, dass er das schaffen wird, das ist gar nicht mal so wahrscheinlich. Die Redaktionskonferenz sagt mir erstmal schön, auf Wiedersehen, guten Abend für heute. Sebastian Rams.
Tschüss, bis morgen.
Wir hören uns morgen wieder. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis dann. Tschö.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.